Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg Insat. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Markus. Grüß dich.
Guten Morgen.
Endlich mal wieder zu Gast.
Endlich, so lange ist es ja nicht her.
So lange ist es nicht her, ne? Du hast kürzlich noch mit Manu über Hey Pikmin gesprochen.
Genau.
Den Spin-off zu der schönen Reihe von Nintendo mit diesen kleinen, lustigen Samenwesen und klingt schmutziger, als es ist. Ich habe dich erneut eingeladen, weil du bei Eurogamer einen schönen Artikel zu einem Spiel geschrieben hast, das ich jetzt kürzlich auch gespielt habe, und zwar Black the Fall.
Genau.
Black the Fall, ich mache mal eine kurze, schnelle Einleitung, ist ein Spiel, das sowohl für PS4 als auch für den PC und angeblich auch für den Mac rausgekommen ist. Die Mac-Version habe ich selber nicht überprüfen können. Und ist so ein Puzzle-Plattformer im Sinne von Limbo, Little Nightmares, Flashback an die älteren Generationen, Another World. Also in diese Kerbe schlägt das. Und ist ein kleiner Geheimtipp, der, glaube ich, ziemlich vielen Leuten entgangen ist, oder?
Zu Unrecht, ja. Sehr zu Unrecht.
Beschreib mal, also Black the Fall, wie würdest du das grob umschreiben? Also,
wie so üblich würde ich das mit einem Vergleich umschreiben und sagen, es spielt sich sehr so wie Limbo oder der Nachfolger Inside, mit dem Unterschied, dass das Szenario nicht ganz so jenseitig ist, sondern dass es ganz augenscheinlich um das Leben in einem fiktiven kommunistischen Staat geht. So, und man hängt da eben zu Beginn in so einer, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, in so einer Arbeitsfabrik, würde ich das beschreiben, in der alle nichts anderes tun, als auf Fahrrädern sitzen und dort zu strampeln, um Strom zu erzeugen, und versucht eben daraus auszubrechen und bricht dann irgendwann auch aus und dann ist man draußen.
Und das Ganze hat auch so ein bisschen die Ästhetik, die man so, also es klingt jetzt, ist wirklich ein sehr naheliegender Vergleich, also es wird jetzt oft fallen, aber man hat halt den so ein bisschen so die Optik, die etwas an Limbo, Inside, Monochroma so angelegt ist. Also es hat wirklich ein sehr, sehr farbreduzierter Look, wo durch besondere Lichtsetzungen oder durch besondere Farben halt bestimmte Dinge in der Umgebung akzentuiert werden. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr, also man setzt da sehr auf Minimalismus, um aber eine stärkere Ausdruckskraft zu erreichen irgendwie. Also jetzt nicht so die fette Grafik wie bei, wir hatten vorhin Flashback genannt, ich glaube, das wäre ein ganz gutes Beispiel. Es gibt ja ein Remake von Flashback, was sehr, sehr detaillierte Science-Fiction-Grafiken irgendwie hat. Das sieht halt ganz gut aus, aber halt auch sehr, sehr üblich, so wie andere Spiele. Und Black the Fall ist sehr viel künstlerischer da. Also weil dann wird dann zum Beispiel in vielen Szenen dann einfach auf bestimmte Farben verzichtet, so dass das Ganze dann irgendwie eingetaucht ist in ein Farbspektrum und auch generell so die Figuren wirken etwas reduzierter so. Also in diese ästhetische Ecke würde das dann auf jeden Fall passen.
Genau, also es ist jetzt nicht ganz so schwarz-weiß wie Limbo das ist, sondern es hat schon Farben, aber die werden eben trotzdem merklich bedacht eingesetzt. Also wenn sie irgendwo da sind, dann haben sie meistens irgendeiner Form Bedeutung. Meistens sollen sie dann auch deinen Blick als Spieler auf diese Stelle im Spiel eben lenken, würde ich mal sagen. Also genau. Ja, also wenn irgendwas beleuchtet ist oder farbig ist, dann hat es oft was zu bedeuten.
Das stimmt. Vor allen Dingen, pardon, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. was wollte ich sagen? Achso, ja, also du hast recht. Also immer wenn dann irgendwie, wenn irgendwo ein Licht ist oder wenn irgendwie was in Vordergrund gesetzt wird, dann hat das meistens dann halt auch wirklich auch eine spielerische Bedeutung. Oft ist es natürlich dann auch so der Raumeindruck, der damit mitbestimmt wird. Also die Räume sind dann auch so gestaltet, wie man es von diesen Spielen kennt, dass jeder Raum so seine eigene Stimmung irgendwie hat. Irgendwie. Also man läuft ja jetzt nicht einfach so quer durch Level durch und es ist einfach nur ein Gang, sondern oft ist das so, dass diese Räume dann irgendwie ein bestimmtes Thema irgendwie haben oder eine bestimmte Grundstimmung vermitteln sollen, und da hilft das Licht natürlich auch. Und klar ist es dann fürs Game Design auch unheimlich wichtig, was wird beleuchtet, was wird nicht beleuchtet, wo sind zum Beispiel Schalter oder interaktive Objekte, mit denen ich mich mit denen ich irgendwie Rätsel lösen kann und so weiter. Und das ist vielleicht auch schon eine Überleitung zu dem, was da inhaltlich im Spiel passiert. Also klar, man läuft rum, es sind so ein paar Puzzle, so ein paar Platforming-Elemente dabei, aber da ist ja auch mehr, ne? Da ist ja auch das ganze Puzzle-Zeug und eigentlich legt Black Dwarf ja schon großen Wert darauf.
Auf das Puzzle-Zeug meinst du jetzt? Mhm. Genau. Ja, ja, absolut. Also du bekommst auch Werkzeuge im Verlauf des Spiels, die du dann einsetzen musst. Du hast zum Beispiel so einen, das mit das erste Werkzeug, so einen Laser. Und mit diesem Laser kannst du anderen Figuren im Spiel, also so Arbeitssklaven, die da rumlaufen zum Beispiel in dieser Fabrik, Befehle geben. Also du kannst die so anleuchten und dann verstehen sie das, dass du sie angeleuchtet hast und dann kannst du ihnen sagen, geh mal dahin und leg mal den Schalter um zum Beispiel. Und das ist immer dann wichtig, wenn du an eine bestimmte Stelle auf dem ja, zweidimensional dargestellten Bildschirm nicht selber rankommst. Du kannst du trotzdem hinleuchten und denen sagen, was sie das tun sollen. Das ist zum Beispiel so ein typisches Puzzle-Element. Aber diese Szenen, in denen du so viel puzzeln musst, wechseln sich relativ schön ab, finde ich, mit Szenen, die wirklich nur dazu da sind, um die Atmosphäre zu unterstreichen.
Das stimmt. Jetzt wurde gerade dieses mit der Fernsteuerung dann auch nochmal gesagt hast, so habe ich die immer genannt, diesen Laserpointer.
Ja.
Es ist ja, eigentlich ist es, ja, wie soll man sagen, es ist so eine Art Infrarotstrahl, so muss man sich das vorstellen, der auch nicht unterbrochen werden darf. Also der muss immer eine Sichtlinie zu dem Ziel haben. Das ist dann immer auch mechanisch dann unheimlich wichtig. Aber es bleibt dann auch nicht nur bei den Mitarbeitern, die dann diesen Mitarbeitern in Anführungsstrichen, weil die werden ja eigentlich zum Arbeiten gezwungen. Aber die
ja, es sind so Arbeitssklaven im Grunde genommen.
Genau. Aber es gibt ja auch noch den Hund.
Es gibt den Hund. Der Hund ist sowas wie eine laufende Bierkiste, habe ich in dem Artikel auch geschrieben.
Eine laufende Bierkiste ist ja.
Ja.
Das ist eine geile Beschreibung. Wie kommst du drauf?
Ja, weil eine Bierkiste so ein typischer Gegenstand ist, auf den man sich stellt, um irgendwo hinzukommen. So. Und genau das macht man mit diesem Ding.
Ich dachte, er spendet erfrischende Biergetränke.
Nein, leider nicht. Aber der läuft dir eben nach und du kannst ihm genauso Befehle geben wie diesen Arbeitssklaven vorher.
Genau. Und man kann den ja sogar, als Kiste aufstellen. Also es ist ja so, dass du gehst dann an den hin und machst im Prinzip so eine kleine Treppe draus und damit erreichst du natürlich höhere Bereiche und so. Aber der Clou ist halt auch, dass dieser Hund nicht nur als Kiste verwendet werden kann, sondern er schmeißt sich halt auch irgendwie sehr bereitwillig in irgendwelche Schaltpulte oder auf elektrische Stellen, die du selber nicht passieren kannst. Also zum Beispiel irgendwelche, keine Ahnung, es gibt so Bereiche, so Maschinen irgendwie, die kannst du öffnen und dann kannst du den Hund drauf schicken, um ihn sozusagen als Klettergerüst zu verwenden. Und gleichzeitig schützt er dich so ein bisschen vor Strom, weil diese Bereiche würden dir sofort in Schock versetzen. Es gibt auch irgendwie andere Areale, wo der Hund, der ist quasi unkaputtbar. Er ist nicht nur wie eine Bierkiste, sondern er ist auch eine unkaputtbare Bierkiste. Und er kann sozusagen dann bestimmte Bereiche dann Maschinen abblocken. Also es gibt eine Stelle, wo so eine Schrottpresse auf dich niederkommt und du stellst diesen Hund entsprechend auf, damit diese Presse dich nicht komplett zerpresst. Also der ist ziemlich unzerstörbar. Das gefällt dem Hund natürlich nicht. Also der beschwert sich zwischendurch auch mal und sagt, das schmerzt. Aber du kannst ihn für Rätsel auf jeden Fall auch verwenden.
Man sollte vielleicht dazu sagen, dass der Hund eigentlich kein Hund ist.
Es ist eigentlich.
Oder hast du das so interpretiert?
Ich habe ihn so als Roboterhund, ja. Also schon so als.
Ja, ja, genau, aber halt kein Säugetier, sondern ein mechanisches Ding.
Schon klar. Das wäre ja jetzt mega brutal.
Ja, ich weiß, aber du hast ihn immer Hund genannt.
Ja, ich meine schon den Roboterhund. Also es ist schon kein Lebewesen aus Fleisch und Blut, sondern es ist schon eine Maschine irgendwie. Aber trotzdem tat es mir schon ein bisschen leid, wenn man den dann irgendwie in Maschinen reinschicken muss, um zum Beispiel ein Zahnrad zum Stoppen zu bringen, irgendwie, damit du passieren kannst. Also der knurrt und zischt dann auch die ganze Zeit. Das ist schon so.
Er hat eine kleine Seele, ja. Das stimmt.
Also im Gegensatz zu den anderen Wesen, die dir da begegnen, ist es dann schon so, dass der Hund auf jeden Fall bei dir auch Empathie weckt. Das ist auf jeden Fall so ziemlich eins der lebendigsten Sachen, von den Raben und Vögeln mal abgesehen, die dir da in dieser Welt begegnen.
Das ist richtig und eigentlich relativ erstaunlich, weil man ja, bevor man den Roboterhund überhaupt trifft, relativ viele Menschen trifft. Auch. Und die sind aber alle komplett seelenlos und austauschbar.
Das stimmt. Aber alle sind ja irgendwie, wie soll man sagen, sehr
ja, Zombies. So, mehr oder weniger.
Zombies, ja. Vielleicht müssen wir da jetzt an dieser Stelle auch vielleicht ein bisschen erklären, worum es denn auch inhaltlich geht. Also um dieses Szenario irgendwie so ein bisschen abzustecken, weil es gibt schon einen Grund, weshalb diese Figuren sehr, sehr, ich sag mal, zombiehaft sind.
Ja, also die Entwickler kommen woher, aus Rumänien? Ja, wahlweise beschreiben oder verarbeiten ihre Kindheitserinnerungen an das Ceausescu-Regime sozusagen in diesem Spiel. Und das tun sie, indem sie das Ganze sehr überspitzen und auf eine bildhafte Ebene bringen, würde ich mal sagen. Also du hast halt diese Leute, die sich im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Regime abstrampeln und trotzdem nichts als Belohnung kriegen dafür, die siehst du dann halt wirklich auf diesen Fahrrädern, wo sie eben strampeln den ganzen Tag, um irgendwie zu überleben. Denn wenn sie von diesen Fahrrädern runtersteigen, dann werden sie schlicht und ergreifend erschossen.
Genau. Oder also diese Fernsteuerung, von der wir auch gesprochen haben, die ist halt auch nicht umsonst ein Spielelement. Also es geht natürlich schon darum, dass man damit auch Rätsel löst, aber diese Mechanik ist halt schon sehr passend in diese Spielwelt integriert. Denn es geht letztendlich um Kontrolle, um Fernsteuerung, darum, dann einen Erfolg zu unterdrücken. Und die Ironie ist, dass du nur aus diesem ganzen Komplex, aus dieser ganzen Maschine, aus diesen ganzen Fängen des Kommunismus rauskommst, indem du selber diese Mechaniken noch mal zweckentfremdest irgendwie. Also du nutzt im Grunde genommen andere Leute aus. Dazu auch diesen Hund natürlich so, der ist aber wahrscheinlich schon das kleinere Übel, weil es eine Maschine ist, aber es gibt wirklich Szenen, wo man diese Arbeiter in der Fabrik halt irgendwie an bestimmte gewisse Stellen steuern muss, damit du dich an Wachen und so vorbeischleichen kannst. Und du nutzt im Grunde genommen das für deine eigenen Zwecke und für dein eigenes Überleben eigentlich irgendwie aus. So. Und dieses Gefühl hast du so in der ersten halben Stunde vielleicht nicht. Da denkst du, naja, alles sehr puzzle-plattformig hier, krasse Bilder und du verstehst auch sofort, es geht um Kommunismus und Unterdrückung. Aber erst so nach einer Zeit wird dir so ein bisschen klar, was mache ich hier eigentlich?
Also, ja, das ging mir auch so. Ja,
also es ist so ein richtiger moralischer Zwist, der sich dann schon aufbaut, oder?
Also dieser Kommunismusbezug ist relativ offensichtlich. Du hast riesige Hammer- und Sichel-Symbole überall. Du hast Stalin-Bilder im Hintergrund. Du hast die, zumindest in einem Raum erinnere ich mich, die Internationale, die läuft. Dass diese Propaganda-Reden. Aber dieser Bezug, welche Rolle du da selber spielst, der ist ein bisschen tiefgründiger. Da fragst du dich dann nämlich irgendwann eben, was du gerade beschrieben hast, wenn du diesen Leuten irgendwie Befehle erteilst mit deinem Laserpointer, was ja auch noch eine sehr, sehr unpersönliche Art ist, dann fragst du dich halt, ob das gerade richtig ist, was du da tust und oder was du da eigentlich tust. Du hast aber gleichzeitig keine andere Möglichkeit, weil als Spieler kannst du ja zumindest nur so weiterkommen überhaupt.
Genau, also man kommt ja sonst einfach nicht aus diesen Hamsterrädern raus und aus diesen ganzen Systemen. Also man muss nicht nur die Lücken suchen, sondern halt einfach diese Mittel einsetzen, die eigentlich die Unterdrücker verwenden. Und das ist irgendwie so eine gewisse Ironie, aber es gibt halt auch, also es wiegt auch schwer von der ganzen Stimmung, weil auch einfach ganz gut gezeigt wird, wie sehr das Volk unter diesem Regime leidet. Also du kommst dann, also es ist nicht nur diese Fabrik und es sind nicht nur diese Arbeiter, die dort sitzen und im Prinzip gegen ihren Willen unterjocht werden und dann auch wirklich, also es gibt ja Szenen, wo die so in Reihe und Glied aneinander aufgereiht sind und so, und also jetzt wären es wirklich einfach nur Arbeitsdrohnen. Es sind Arbeitsdrohnen, also es ist nicht nur, es sind einfach ganz eindeutig Arbeitsdrohnen. Und dann kommst du irgendwann an einer Stelle raus aus dieser Fabrik und was du siehst, ist einfach unglaublich viel Elend. Also du hast, du merkst einfach, dass diese ganze Regierung unheimlich viel Geld und unheimlich viele Mittel in die Fabrik und in die Produktion reingesteckt hat. Also egal, was da in dieser Fabrik hergestellt wird, das wird nicht so richtig klar definiert. Aber es sind auf jeden Fall irgendwelche Exporte. Es gibt irgendwann mal so eine Stelle, wo so Kisten mit so einem Exportsymbol irgendwie belegt werden. Das ganze Zeug, das da produziert wird und das wahrscheinlich einfach ins Ausland verkauft wird und so, da steckt die ganze Kohle, da steckt die ganze Technik drin. Da sind hochentwickelte Maschinen und die modernsten Mittel irgendwie, um diese Fabrik zu halten. Und dann gehst du raus und da ist einfach das totale Wasteland. Es ist einfach die totale Armut dann.
ja, noch nicht mal Armut, also Wasteland trifft es eher, weil da ist nichts, also da ist auch kaum noch irgendwas lebendig von den von dir genannten Vögeln mal abgesehen. Mhm. Und was da noch ein bisschen deutlicher wird als in der Fabrik selber, ist halt, dass du dich zwar in einem, ja, in einem kommunistischen Szenario befindest, aber dass es auch ein, so eine Art alternative Geschichtsszenario ist. Also du hast da dann irgendwelche riesigen Mechs, die rumlaufen zum Beispiel. Und es gibt halt den besagten Roboterhund. Also das Ganze ist jetzt nicht irgendwie im Rumänien in 2D nachgebildet, sondern es ist wirklich irgendein, es ist eine Art post-sowjetisches Fallout-Szenario, würde ich mal sagen.
Genau, das würde ich es auch ungefähr beschreiben. Das ist, also es ist wie so eine, ich sag mal, Fantasy-Science-Fiction-Aufarbeitung realer historischer Ereignisse. Also nicht so auf eine Art und Weise alles dargestellt, dass du es irgendwie auch als sozusagen noch vertragen kannst. Also es wäre wirklich sehr hart gewesen, das Ganze dann in so in einer sehr realistischen Umgebung irgendwie zu sehen. Irgendwie, da würde eigentlich auch nicht so viel fehlen. Aber ich finde, durch diese entfremden Science-Fiction-Elemente haben die Entwickler nicht nur einige Freiheiten, also so etwas wie die Fernsteuerung und so könnte man ja sonst eigentlich nicht realisieren können. Und ich glaube, damit kann man erzählerisch dann auch deutlich mehr machen. Deswegen finde ich die Entscheidung eigentlich auch ganz gut. Also Fernsteuerung, wie will man das erklären? Die zu der Zeit, also das dunkle Kapitel der rumänischen Revolution, das war 1979 und da hätte man dann ganz anders irgendwie ansetzen müssen, um diese Geschichte erzählen zu können irgendwie. Aber ich finde, auch gerade so, wie die Entwickler das in diesem Spiel gemacht haben, wird sehr, sehr deutlich, dass es eine Art von Verarbeitung auch irgendwie ist und dass sie da damit sagen wollten, wie die es in der Vergangenheit dann empfunden haben. Als die nämlich damals diese Revolution, als es dann im Land geschah, waren die Kinder. Und das, was sie da jetzt sozusagen in diesem Spiel machen, ist ja so eine Aufarbeitung ihrer Erinnerungen, so wie die das damals irgendwie wahrgenommen haben. Und ich finde da diese Überspitzung mit dem Science-Fiction dann eigentlich sehr passend.
Ich finde es schon allein deswegen super, weil du halt normalerweise die Science-Fiction-Szenario in Videospielen immer nur aus in Anführungszeichen westlicher Sicht kennst. Ne? Also du kennst so die untergegangenen USA aus ganz, ganz vielen Spielen, aber du kennst nicht ein apokalyptisches Szenario aus der Sicht von jemandem, der in den Warschauer Paktstaaten groß geworden ist. Und das genau das versucht dieses Spiel in irgendeiner Form zu machen. Und das allein das finde ich gut, weil das gab es einfach bisher noch nicht. Oder zumindest kenne ich es nicht.
Ja, finde ich auch interessant, dass man dann diese Perspektive irgendwie annimmt. Und vor allen Dingen bewegt es einen ja auch dazu, dann vielleicht genauer nachzuforschen, was da eigentlich tatsächlich passiert ist historisch. Ich finde, das Spiel wirft dir halt so ein paar sehr krasse Bilder entgegen. Also es gibt ein paar sehr, sehr symbolträchtige Bilder, die innerhalb dieser Welt irgendwie auftauchen. Es gibt so ein paar Symbole und ein paar Szenen, die dich so wirklich so zum Nachdenken bringen. Die will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen oder verraten, weil das ist Teil des Spaßes, dieses Spiel zu spielen. Und die bleiben einfach so im Kopf hängen. Also man denkt, was hat dieses Bild, was hat das zu bedeuten? Was könnte denn zum Beispiel, was könnte dieses Symbol bedeuten? Oder was bedeutet denn diese besondere Szene, die sich hier halt auf eine besondere Weise irgendwie inszeniert ist und so. Und dann gehst du halt nach dem Spielen irgendwie, also das Spiel geht so ungefähr 5-6 Stunden, war ich sehr interessiert an dieser ganzen Umgebungsgeschichte. Also vor allen Dingen, weil bis zum Schluss wird ja dann auch sehr, sehr deutlich, dass da dieser Bezug zur rumänischen Revolution irgendwie da ist. Und dann habe ich dann angefangen, mir historische Fakten darüber durchzulesen, die mir vorher dann auch nicht so ganz bekannt waren. Also ich wusste so im Groben, worum es ging, aber nicht so besondere Einzelheiten. Und die haben einfach sehr viel da auch irgendwie abgebildet, auch so, was die Rolle der Religion betrifft, der Revolution. Das zum Beispiel, also in der Revolution hat ein Pastor zum Beispiel eine sehr große Rolle gespielt irgendwie, weil der sollte aus dem Staat vertrieben werden, der sollte halt irgendwie versetzt werden, sozusagen verbannt werden, und er hat diesen Termin der Versetzung, also wenn die Beamten gekommen wären und seine Wohnung auseinandergenommen hätten, den hat er öffentlich bekannt gegeben, und da haben sich dann Leute vor sein Haus gestellt und protestiert, so, und das hat die Revolution zum Beispiel überhaupt erstmal in Gang gebracht irgendwie, und auch so Sachen wie die Nachrichtensperre, die es da galt irgendwie, wie Künstler unterdrückt worden sind und so. Solche Dinge spielen da einfach eine große Rolle.
Wie hieß dieses Spiel im Ersten Weltkrieg von Ubisoft?
Valiant Hearts?
Ja, genau. Weil ich finde, in die Richtung geht's nicht spielerisch, aber in der Hinsicht, dass du dich danach für das Thema mehr interessierst und dass du dann einfach mal einen Wikipedia-Artikel durchliest oder sowas.
Das ist total cool.
Das löst es tatsächlich aus. Also auch bei mir, ja.
Finde ich auch total cool. Also das geht, bei Valiant Hearts ist es ja eher dieses, dass es da innerhalb des Spiels ja das Lexikon gibt, ne, von, ich glaube, National Geographic sogar?
Ja, genau.
Irgendwie so, ne? Und die hier ist das schon eher so, dass man da über diese Symbolbilder arbeiten muss, aber finde ich trotzdem sehr gut, sehr, sehr großartig. Ich würde mir, also inhaltlich hat mir das sehr gut gefallen. Ich habe nur, ich wünschte nur, das Spiel wäre einen kleinen Tacken besser.
Findest du, dass es spielerisch so große Mängel hat? Also mir ist tatsächlich das ein oder andere aufgefallen auch. Es hat gerade in den Plattformer-Szenen so seine Makel. Du musst manche Sachen einfach ausprobieren und daran scheitern, um sie irgendwann schaffen zu können. Aber insgesamt ist es mir nicht groß störend aufgefallen. Also du flugst halt mal und dann probierst du es nochmal.
Ist denn, also lass uns doch mal kurz über diese Plattformer-Sequenzen sprechen. Da fand ich die meisten Probleme mit. Also ich fand die Rätsel eigentlich sehr geil, bis zum Schluss. Also da ist jetzt keins dabei, wo ich sagen würde, das ist doof oder so. Ich bin immer sehr gut mit zurechtgekommen. Ich fand die logisch, ich fand die nachvollziehbar. Das habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber die Steuerung in den Plattforming-Sequenzen hat mir manchmal ein bisschen, hat mich geärgert an vielen Stellen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Kollisionsabfrage und auch generell so die Reaktionsfreudigkeit der Steuerung, sag ich mal, den Szenen so ein bisschen im Weg stand, den Plattforming-Szenen. Und es gibt ja irgendwie so eine bestimmte Szene, die mir da so in den Kopf kommt, ins Gedächtnis kommt, ist diese auf diesem Fließband in der Fabrik, wo links und rechts diese, ich weiß nicht, diese Zahnräder, diese Sägen und so kommen und dann, du musst so dann auch so auf der Plattform hin und her laufen, damit du dann irgendwie nicht zersägt wirst und dann muss man irgendwann an einem bestimmten Punkt dann irgendwie runterspringen von diesem Band und ich hab's, also wie oft ich diese Stelle probiert habe. Alter.
Also ich habe die auch häufiger als einmal probiert, aber so beim vierten oder fünften Mal dann geschafft tatsächlich. Und klar ist, dass du sie beim ersten Mal nur mit Glück schaffst, aber ich fand das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, wie hast du es denn gespielt und worauf hast du es denn gespielt überhaupt?
Ich habe es auf der PS4 gespielt.
Okay.
Mit Tastatur hätte ich mich das gar nicht getraut. Aber ich habe dann halt mit Pad gespielt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein technisches Ding mit Frames und so ist. Keine Ahnung. Reaktionszeit auf der PS4. Kannst du nicht sagen. Aber ich fand halt, die Geschicklichkeitsszenen haben mir am wenigsten Spaß gemacht bei Black the Fall. Ich fand immer, wenn ich Zeit hatte zu überlegen, was tue ich als nächstes, wie ist dieses Rätsel zu lösen, finde, da hat das Spiel seine Glanzpunkte und das ist zum Glück der größte Teil, der da irgendwie eine Rolle spielt, aber es gibt halt manchmal so Stellen, wo ich dachte, dass die Steuerung so ungenau ist und auch so, also manchmal fällt man runter, wo man gar nicht runterfallen darf. Es gab so einen anderen Stellen, da habe ich ganz eindeutig eine Kante erreicht, aber irgendwie hat die Figur nicht danach gegriffen und das ist mir öfter mal passiert.
Ja, das stimmt.
Und das ist einfach sehr ärgerlich. Ist nicht so, dass das Spiel, also es setzt sich ja sofort zurück, deswegen ist es jetzt gar nicht so dramatisch irgendwie, wenn das mal passiert, aber geärgert hat mich das dann irgendwie schon an diesen Stellen.
Ja, also aber die sind gleichzeitig nicht so fürchterlich herausfordernd, finde ich, als dass man daran wirklich lang scheitert. Also klar, man wünscht sich dann in solchen Fällen wie den von dir beschriebenen irgendwie so eine Super Mario-Steuerung, wo man halt überhaupt nicht mehr scheitern kann. Aber ja, also ich fand das sehr leicht verkraftbar.
Das stimmt irgendwie. Also ich glaube, wer Little Nightmares oder Limbo überlebt hat, der weiß ja sowieso, worauf er sich da einlässt. Ja. Was frustrierende Steuerung betreffen kann. Also ich fand es bei Little Nightmares sehr einfach, muss ich sagen. Fand ich die Steuerung perfekt. Da habe ich das nicht nachvollziehen können, warum so viele das genervt hat. Bei Limbo ist es mir auch nicht schwer gefallen. Und da sehe ich schon einen kleinen Unterschied. Also ich glaube, also Schwerfälligkeit von der Figur oder generell eine bestimmte Behäbigkeit ist nicht das, was mich stört. Das will ich damit auch gar nicht. Das ist nicht das, was ich kritisiere. Wollte ich, ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Weil in diesen Spielen sind die Figuren sehr oft sehr behäbig. Das gehört einfach dazu. Das sind keine, diese heißen nicht Super Mario oder Sonic, sondern das sind so wirklich Everyday-Characters meistens irgendwie, die halt einfach eingeschränkte Fähigkeiten haben. Das ist dieser Typ halt auch. Es geht halt wirklich nur so um dieses Technische irgendwie. Das fand ich da nicht so gut gelöst irgendwie. Vor allen Dingen jetzt im Vergleich zu Little Nightmares oder ich weiß nicht, vielleicht ist vergleichbar, warte mal, eins, das vergleichbar ist, ist das eine, wie heißt das mit diesen roten Männchen, mit Jani?
Ich weiß leider nicht,
was von EA meinst. Dieses Spiel mit dem roten Knollmännchen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Name auch nicht.
Unreal ist das, genau.
Ja,
so richtig. Ich mag gerade auf der Zunge, genau. Da, also das, da, damit würde ich es vielleicht vergleichen. Von der Steuerung. Unravel ist eigentlich auch ein sehr geiles Spiel, aber manchmal gibt es halt so Stellen, wo die Steuerung dir ein Beinchen stellt.
Ja, ja. Das ist so. Also man muss sich darauf einstellen, dass man ab und zu mal stirbt. Das kann man definitiv so sagen. Ist allerdings bei den Vorbildern Limbo und Inside jetzt auch nicht anders, würde ich mal sagen. Genau. Also.
Ja, es ist so ein Genre-Ding irgendwie. Also das Try and Error gehört auf jeden Fall mit dazu.
Das entwickelt sich irgendwie gerade zum neuen Genre, kann das sein?
Ist das geil?
So wie die,
ist das
so wie die, Dark Souls-Likes.
Ich finde, also ich nenne es gerne den cinematischen Puzzle-Plattformer.
Ja. Ja, nein, das trifft es wirklich gut. Also,
ja, ja, weil es die, ja, weil diese, also es ist halt 2D alles und Puzzle-Plattforming, wie man es halt eigentlich kennt, also schon ein überschaubares Spielkonzept, aber mit der Möglichkeit, viel zu inszenieren. Und das ist ein total schönes Genre. Und ich finde auch cool, dass jetzt irgendwie die viele europäische Indie-Studios das sozusagen auch für sich gepachtet haben.
Absolut. Ich finde es im Übrigen auch schön, einfach mal ein Spiel zu bekommen von aus anderen Ländern, so ein osteuropäisches Spiel. Das ist irgendwie, ich finde es sehr abwechslungsreich zwischendurch mal.
Ja, ich finde auch cool, dass es dann sogar gefördert wird von einem großen Publisher wie Square Enix. Da bin ich
ja.
Ist ja irgendwie ja. Dieses Collective, Square Enix Collective, ne? Das ist, glaube ich, so ein Fund, wo so Indie-Spiele gepublished werden oder generell gefördert werden und so. Und ich finde das sehr cool, dass dieses Projekt sozusagen da den Zuschlag bekommen hat. Das ist, sah am Anfang wohl irgendwie anders aus, glaube ich. Also die hatten ursprünglich etwas anderes irgendwie im Blick. Aber da war das Kernkonzept, dass es um die rumänische Revolution geht, war wohl davor von Anfang an irgendwie mit drin. So, es hat sich im Laufe der Zeit der Entwicklung ein bisschen gewandelt. Vom optischen Erscheinungsbild und vom Gameplay-Fokus wahrscheinlich. Aber ich finde das sehr, sehr cool, dass dieses kleine, es ist so ein bisschen wirklich sehr, sehr ähnlich wie mit Valiant Hearts. Also das finde ich auch sehr cool, dass dieses kleine, pädagogisch durchaus wertvolle Spiel dann von einem großen Publisher irgendwie gefördert wird und die sagen, ja klar, unterstützen wir jetzt dieses Riesending. Ich finde ein bisschen schade, dass diese Medienaufmerksamkeit nicht da war, weil Black the Fall hat jetzt nicht so mega krass PR gekriegt, obwohl es von Square Enix kommt und auch nicht so viele Leute drüber geschrieben. Aber deswegen sind wir ja da, um euch dieses Spiel zu empfehlen.
Das finde ich aber auch sehr schade, weil ich würde mal sagen, um nochmal bei dem Vergleich zu bleiben, dass es einem Limbo oder Inside in nicht sehr viel nachsteht. Also wie du schon gesagt hast, sind halt diese Plattformer-Sequenzen ein bisschen nervig, aber sonst ist da qualitativ nicht viel schlechter. Einfach. Und Limbo und Inside waren ja irgendwie Indie-Hits. Und eigentlich gehört es in die Kategorie.
Ist auch ein bisschen schade, dass viele Leute jetzt allein wegen der Optik, ne, wegen der entsättigten Grafik und so direkt denken, das sei ein Limbo-Klon.
Ja, das ist es nicht. Nein.
Ist es auf gar keinen Fall. Man wird auch merken, wenn man das spielt, das, was wir eingangs dann auch gesagt haben, es sieht visuell schon anders aus. Also ich finde, also Limbo hat ja wirklich diesen Scherenschnitt-Stil und Inside hat jetzt so auch so dieses reduzierte Farbding, also schon fast so eine Art Vektorgrafik irgendwie. Und hier das, also wenn man, je länger man spielt, dann desto mehr sieht man, dass Black the Fall nochmal einen anderen Look hat. Also es ist schon dieselbe Ausgangslage irgendwie, aber es wäre nicht fair, die so auf diese Ebene miteinander zu vergleichen. Also nicht von diesem Look irgendwie einschränken lassen. Das ist tatsächlich, da sind auch viele schöne, eigenständige, künstlerische Bilder irgendwie drin, die so in einem Limbo oder in einem Inside in der Form nicht vorkommen könnten irgendwie, weil sie einfach andere Sachen mit der Grafik irgendwie machen.
Ja, klar. Also ich meine, der Vergleich drängt sich natürlich auch auf, auch für mich als jemand, der drüber geschrieben hat, aber es ist trotzdem nicht ein Klon ist es nicht. Es greift eben nur dieses Spielprinzip auf. Genau. Bringt's auf eine andere Ebene.
Es ist ja es ist ja auch so ähnlich überschaubar wie die vergleichbaren Titel, deswegen haben wir jetzt bewusst nicht so viele Rätsel beschrieben. denn das würde den Spaß einfach dann so ein bisschen vorwegnehmen. Also man kann nur sagen, dass wenn man gerne knobelt und so einem die Rätsel so à la Flashback oder Heart of Darkness eigentlich sehr gefallen hat, also wenn man wirklich pro Bild oder pro Szene einfach Spaß daran hat, herauszufinden, wie löse ich das jetzt, wie komme ich drauf und dann einfach auf diesen Aha-Effekt hinarbeitet, dieses Ah, so geht das also. Das hat dieses Spiel sehr, sehr stark. Also es gab auch Stellen, wo ich da saß und wirklich eine halbe Stunde da gesessen habe, wie mache ich den Scheiß denn jetzt? Wie geht das? Und dann habe ich dann, musste ich dann wirklich aufstehen, mir einen Kaffee kochen und dann erst später wiederkommen, um sozusagen mit einem frischen Kopf dann wieder dran zu gehen. Und dann siehst du die Lösung auf einmal irgendwie. Also es gibt manchmal Stellen, die sind einfach und es gibt andere Stellen, wo du schon ein bisschen überlegen musst. So. Und ich finde aber, das finde ich halt stärker. Also ich finde das cool.
Also es variiert seine Rätsel auch relativ typisch. Vielleicht um mal ein Beispiel zu nennen, um bei diesem Laserpointer zu bleiben. Es kommt dann eben später dazu, dass du beispielsweise mit diesem Laserpointer auf so spiegelnde Flächen zeigen musst und dann wird der halt reflektiert irgendwo hin. So wird das Rätsel dann einmal erweitert und dann wird es ein zweites Mal erweitert, indem du diese spiegelnden Flächen durch irgendeinen Schalter oder irgendein Steuerelement eben bewegen kannst. So, und dann kommt dann eine weitere Ebene zu dieser Rätselstruktur hinzu. Und so wird jedes Rätsel im Grunde genommen immer wieder durch neue Ebenen erweitert und wird dadurch ein bisschen komplexer. Und so lernst du es aber auch sehr gut.
Finde ich auch generell sehr abwechslungsreich von den Aufgaben. Also du hast manchmal so physikbasierte Rätsel irgendwie drin, die jetzt nicht so schlimm unkalkuliert klingen, wie vielleicht physikbasierte Rätsel sich im Laufe der Zeit gemacht haben. Also es sind schon so Sachen wie, du musst den Wasserpegel erhöhen und eine Plattform zu heben oder sowas irgendwie. Also sowas ist damit dabei. Es funktioniert auch sehr gut. Also ich hatte im Gegensatz zu Unravel nicht so Schwierigkeiten mit der Physik. Das ist alles sehr, sehr zuverlässig gelaufen. Und du hast, also man staunt eigentlich immer wieder, wie viele Möglichkeiten es gibt mit diesen einfachen Mechaniken der Fernsteuerung. Da gebe ich dir recht irgendwie. Das mit den Spiegeln ist sehr cool. Es gibt so andere Sachen, dann kommen dann auch mal Geräte oder Fahrzeuge zum Einsatz, die man in eine bestimmte Art und Weise irgendwie einsetzen muss. Oder man muss dann irgendwie andere Begebenheiten in der Umgebung ausnutzen und sind jedes Mal sehr einfallsreich. Also bis zum Schluss hatte ich nie das Gefühl, dass sich da irgendwas großartig wiederholt oder dass eine Aufgabe so redundant irgendwie ist. Das fand ich ziemlich cool.
Ja, ja, ja.
Wenn ich nicht manchmal daneben gesprungen wäre. Aber das
ist passiert. Ja genau Aber du hast ja die Rücksichtspunkte schon erwähnt. Also du erscheinst cool. Beinahe Super Meat Boy-artig wieder direkt vorher. Also da geht nicht viel verloren.
Das stimmt. Also Checkpoints sollte man vielleicht an der Stelle noch sagen, also muss wirklich nicht viel, es ist meistens immer direkt am Anfang des Bildes so sogar, ne? Also ich musste jetzt eigentlich fast nie.
Ja, gibt ein paar Ausnahmen, da sind es dann halt zwei Bildschirme, aber wirklich viel ist es nicht.
Denke ich auch, also es ist eigentlich alles relativ machbar. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz was zur Akustik sagen. Ich finde da die Ähnlichkeit mit Limbo und Inside dann tatsächlich doch ein bisschen größer als bei der Optik. Denn das Spiel ist auch akustisch sehr reduziert. Also es setzt Geräusche und stark in den Vordergrund, sehr viele Maschinengeräusche und so. Und Musik gibt es eigentlich nur sehr selten, ne?
Ja, außer du legst irgendwie zufällig den falschen Schalter um, dann kommt auf einmal ganz laut die Internationale, wie vorhin erwähnt.
Das ist auch eine krasse Szene.
Also das im Loop, ja. Sehr schöne Szene. Und vor allen Dingen ist das in so einem Raum, wo du noch irgendein Rätsel lösen musst. Und ich bin nicht sofort draufgekommen und bin dann da so ein bisschen rumgeirrt und hatte dann wahnsinnig lang immer wie diesen internationale Loop im Wohnzimmer.
Ist auch beängstigend, weil das so, das ist halt so eine, diese riesige Antenne, die du da justierst irgendwie und dann ist das so, das füllt so den Raum, es halt und es ist so, es hat gar nicht so, es hat schon irgendwie was wirklich sehr Bedrohliches, wie so ein düsterer Gesang. Spürst ja schon so eine gewisse Macht und du bist ja vorher irgendwie an Orten vorbeigelaufen, wo die auch gespielt wird, also auch so an großen Bildschirmen, an großen Leinwänden, wo wirklich Reihen von Menschen vorsitzen. Also man musste da wirklich auch teilweise an so, weiß nicht, an so Bilder aus denen die Riefenstahl-Filme irgendwie denken, irgendwie, wo der super krasse, sehr eindrückliche, beängstigende Bilder von totaler Kontrolle, also das ist wirklich ganz schlimm. Aber es funktioniert. Also man sitzt dann da und hat dann auch wirklich nach einer Zeit, obwohl die Handlung ja nicht so richtig, obwohl sie natürlich viele Fragen offen ist und diese Science-Fiction-Welt nicht so immer so mit vielen Lücken, also viel Negative Space ausgesetzt wird, das man selber irgendwie füllen muss, es macht auf jeden Fall Angst. Also ich fand diese Stellen echt beängstigend irgendwie.
Ja, absolut. Also gerade die von dir erwähnten Propagandastellen. Ich kann mich da an eine Szene erinnern, wo du läufst über so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Brücke, ohne Geländer aber, und du guckst so über den Hintergrund praktisch runter davon und da siehst du dann so eine Plattform, zu der aber kein Weg führt und die ist voll von Menschen, die alle gleich aussehen und die starren alle auf eine Leinwand und da laufen irgendwelche, weiß nicht genau, was das ist, Khrushchev-Reden oder so.
Ja, und es gibt sogar ein Bild mit einer Freiheitsstatue, wo die Augen ausgekratzt sind. Also
genau, ja.
Das gibt's auch irgendwie alles, was Antidemokratie ist und solche Sachen. Also ganz eindeutig sehr, sehr albtraumhaftes Propagandamaterial irgendwie. Als würde man so einen Leni Riefenstein-Film nehmen und den nochmal durch so einen Albtraumfilter ziehen. So wirkt das also ganz, ganz krass, als würde, also wie so ein fieser. Also sehr, sehr eindrücklich, sehr, sehr eklig.
Ja.
Aber gut, also gerade deswegen auch sehr, sehr gut. Und es gibt viele Bilder, die wir jetzt hier nicht verraten haben, die mich noch wirklich sehr viel stärker bewegt haben. Also diese Propagandabilder sind ja, glaube ich, auch in den Screenshots, in den Reviews tauchen die auch irgendwie auf. Es gibt wirklich andere Stellen, da musste ich ganz hart schlucken. Also es ist, wenn man dann vor allen Dingen auch die Artikel dann nochmal liest, über die rumänische Revolution und die Zusammenhänge herstellt, über den Diktator damals und vor allen Dingen, welche Todesopfer es zu der Revolution gab und so, da hat man dann einfach einen Kloß im Hals. Und dann hatte ich wirklich Lust, das Spiel dann halt nochmal zu spielen, um nochmal stärker auf diese Signale zu achten. Der zweite Durchlauf hatte dann auch so den Vorteil, dass man dann die Rätsel schon kennt und dann auch einfach schneller vorankommt irgendwie so. Und dann kann man sich viel, viel stärker dann auf die Bilder im Hintergrund konzentrieren und auf die ganzen Zeichen und Signale. Und ich finde, lohnt sich. Das ist halt die Sorte Spiel, wo sich dann mit dem Hintergrundwissen dieser Art von, naja, diese, also ein zweiter Durchlauf auf jeden Fall lohnt.
Ja, mit Sicherheit. Dem stimme ich zu.
Es ist gerade in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, das Fenster brutal zugeschlagen.
Ich habe ein Geräusch gehört. Ich nahm an, es ist eine Katze.
Naja, so aggressiv und laut ist meine Katze auch nicht. Aber da ist gerade okay. Ist das Fenster so zack, duff, als wäre es ein Zeichen. Ein düsteres Zeichen. Ja, cool. Ich glaube dann, also mehr können wir gar nicht spoilerfrei sagen. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Ich überlege fast, ob wir da vielleicht noch einen Nachschlag machen sollten, wo wir dann wirklich über die historischen Bezüge dann nochmal herstellen. Ich finde das sehr reizvoll. Also über das Spiel ist relativ kurz, darüber könnte man inhaltlich gar nicht so viel sagen, aber man konnte da wirklich überlegen, wie sind diese einzelnen Bilder zu deuten, so ein bisschen, wie man es in einem Plotguide irgendwie so macht. Ich finde das eigentlich eine spannende Idee. Was meinst du?
Darüber können wir sehr gerne nachdenken und es alsbald realisieren.
Ne? Sagt uns in den Kommentaren, ob wir das machen sollen. Ich finde das, ich gehe jetzt gerade hier so ein bisschen mit der Idee schwanger. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, also dafür ist der Nachschlag ja auch
da. Nee, ich finde es auch cool.
Ja, also, könnte man wirklich mal überlegen. Und dann können wir auch so ein bisschen stärker also herausstellen, ohne den Leuten dann den Spaß zu verderben. Oder vielleicht ist es ja für viele dann erst die Motivation, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht sehen die dann, okay, hören sich diesen Podcast dann an, den Spoilercast sozusagen, den Nachschlag, und haben danach Bock, das dann nochmal intensiver zu spielen. Also mit diesem Vorwissen, das ist vielleicht auch ganz reizvoll.
Das könnte ich verstehen. Also ich bin zum Beispiel niemand, der so besonders spoilerempfindlich ist, und ich habe mir viele Sachen tatsächlich erst angeguckt, nachdem ich über die Geschichte mehr wusste, teilweise dann halt auch das Ende, aber mich stört das immer gar nicht so sehr. Also ich glaube, eure Spoilercasts sind durchaus auch ein Anreiz für viele Leute, irgendwas überhaupt erst anzupacken.
Das ist ein gutes Argument. Dann, ich glaube, das sollten wir machen. Alles klar. Aber jetzt erstmal fürs Erste, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne.
Und mir über Black Before geschnackt hast. Also jetzt nochmal die Information für Jogger, gibt es für PS4, für PC und ich glaube auch für Mac steht hier jedenfalls, ich habe die Mac-Version selber nicht gespielt, kann also leider nichts dazu sagen. Und soll es noch für Xbox kommen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich meine, es gibt es nur für PlayStation-Konsolen momentan. Aber kostet auf jeden Fall nicht viel. Also kostet auf Steam 15 Euro momentan und kostet auch als Download 15 Euro. Und ich finde, das ist gut angelegtes Geld.
Das ist es absolut. Ich gucke nur gerade aus.
Ich glaube, die Xbox-Version kommt später. So habe ich das irgendwie verstanden. Also es ist ja ein Unity-Spiel. Ich glaube, das portieren die noch da drauf.
da fällt mir etwas auf. Ich habe es nämlich auf der Xbox gespielt.
Ach so. Siehste, gut, dass wir da nochmal nachgefragt haben. Live recherchiert. Ich habe es nur auf der PS4 gespielt. Zu meinem Zeitpunkt, als ich das gespielt habe, gab es die Xbox-Version nicht. Deswegen.
Nee, also gibt's für Xbox One.
Super gut. Alles klar. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Gleichfalls.
Bis dann. Ciao.
Ciao.